Ganz schnell Zusammenfassung. Gott hat uns Menschen erschaffen für eine Beziehung mit sich selbst. Das ist der Sinn unseres Lebens, das ist, wozu wir da sind. Weil Gott eine Liebesbeziehung haben will, muss er den Menschen eine Entscheidungsmöglichkeit geben, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden, weil Liebe ist nur aus freiem Willen möglich. Und wir wissen, die ersten Menschen haben sich gegen Gott entschieden. Und dadurch sind die Menschen gefallen aus der Gegenwart Gottes, aus der Beziehung mit ihm. Die ganze Schöpfung ist mit den Menschen gefallen. Und ab dort, 1. Mose Kapitel 3, sehen wir, wie Gott seine großartige Erlösungsgeschichte beginnt mit uns Menschen. Gott hatte eines in seinen Gedanken, dass es wir wieder uns zurückholen kann in Beziehung mit sich selbst. Und davon handelt im Prinzip das ganze Alte Testament bis zu Jesus, durch den das passiert ist, der uns in Beziehung mit Gott gebracht hat. Und das ganze Alte Testament hindurch, Gott hat sich ein Vorbildvolk erwählt, das Volk Israel, damit wir lernen können, überleben in Beziehung mit Gott. Vorbilder, Beispiele für uns. Gott hat von Anfang an den Menschen eingebläut, dass ein Unschuldiger den Platz nehmen wird von dem Schuldigen und sein Leben dafür geben wird. Die ganzen Opfergesetze im Alten Testament, all diese Dinge, Heiligtum, was sie aufgebaut haben, da geht es alles nur darum, dass Gott die Menschen vorbereitet hat auf Jesus, von dem Johannes der Täufer gesagt hat, seht, das ist das Lamm Gottes, das ist der, der wirklich die Schuld der Welt wegnimmt. Wir haben gesehen, das Buch Josua als letztes Buch. Erinnert euch dran, das Alte Testament ist ein Bilderbuch im Prinzip. Es ist wahre Geschichte, wirklich passiert, aber es illustriert uns geistliche Wahrheiten im Neuen Testament. Illustrationen für geistliche Wahrheiten. Und gerade wenn wir hier von Kämpfen und Kriegen und Morden und so weiter lesen, lass uns dran denken, dass es im Neuen Testament heißt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern es geht um einen geistlichen Kampf. Und diese Geschichten im Alten Testament illustrieren uns dieses geistliche Leben, in dem wir drinstehen. Buch Josua ist das Volk dann endlich ins verheißene Land gekommen. Ne? Abendmahl, was das Abendmahl für uns ist heute, war das Passamahl damals für Israel, wo Gott das Volk Israel erlöst hat aus der Sklaverei, aus Ägypten. Ein Bild für die Welt, für uns, wo Menschen versklavt sind durch Sünde, versklavt sind durch diese falschen Dinge, wofür sie leben, und Gott hat uns frei gemacht. Wir sind erlöst durch das Blut des Lammes. Wieder ein Bild auf Jesus hin. Das Volk ist ausgezogen. Einige Jahre in der Wüste rumgekrebst, weil sie nicht Gott vertraut haben, nicht gehorsam waren. Und dann im Buch Josua sind sie endlich in das verheißene Land eingezogen. Ein Bild für das siegreiche Leben, was wir haben können. Ein Leben, das kontrolliert ist durch den Geist Gottes. Kontrolliert ist von Gott, ein freies Leben in Gemeinschaft mit ihm. Das Prinzip war, wir können das erleben, wenn wir einfach Gott vertrauen und wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir uns ihm hingeben. Jetzt sind wir im Buch Richter, das Buch Richter, ein starker Kontrast zum Buch Josua. Das Thema von Richter ist Versagen durch Kompromiss. Versagen durch Kompromiss. Wo Menschen oder das Volk Israel hier im Konkreten sich immer wieder von Gott abgewandt hat. Ende vom Buch Richter heißt es, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder hat sein Ding gedreht. Und das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben als Menschen. Wir können entweder Gott nachfolgen, ihm dienen, ihn anbeten. Das Wort anbeten bedeutet ja eigentlich nur so viel wie jemanden oder etwas zum Höchsten, zum Zentrum unseres Lebens machen. Wir sagen, wir beten Gott an, wenn wir zu ihm singen und beten, das stimmt auch. Aber Anbetung ist viel mehr. Worum dreht sich dein Leben? Wofür lebst du? Das ist das, was du anbetest. Und das kann entweder der wahre Gott sein, oder es kann irgendwas anderes sein. Geld oder Sex oder ich selbst. Ruhm, das sind Götzen. Und du kannst für Gott leben oder du kannst für Götzen leben. Und Menschen glauben, sie wären glücklich, wenn sie für sich selbst leben oder für Götzen leben, aber das stimmt nicht. Wofür wir geschaffen sind, ist Beziehung mit Gott. Das ist das Einzige, was unserem Leben wirklich Sinn geben kann und uns wirklich glücklich machen kann. Glück ist ein Nebenprodukt. Wenn wir Gott lieben und den Nächsten lieben und dienen, dann werden wir erfüllte Menschen sein. Dann werden wir heile Menschen sein. Im Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Das ist, was Gott vorhat. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Ich habe diese Woche wieder mal eine verrückte Geschichte gelesen. Ich lese ja gern so Webseiten, wo so verrückte Dinge erzählt werden, die wirklich passiert sind. Ich habe gelesen von einer Frau, die ist mit ihrem Hund in San Diego spazieren gegangen. Und ein Räuber wollte sie überfallen und hat ihr die Tasche abgenommen, diese Tüte, die sie bei sich gehabt hat. Und dann ist er sehr zornig geworden, wo er reingeguckt hat und reingegriffen hat in die Tüte, ist sehr zornig geworden und wollte den Hund erschießen. Hat blöderweise die Tüte erwischt, wo die Frau die Exkremente von dem Hund eingesammelt hat. Hatte kein Geld bei sich, aber nur eine Tüte voll Hundekacke. Und ich denke, so ist es oft in unserem Leben. Wir sehen Dinge, wir sagen, oh Mann, ich muss das haben, was sie hat. Und wir rennen diesen Dingen nach. Und wir glauben, ah, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich. Und dann kriegen wir das. Und wir enden mit einer Tüte voll Hundekacke. Seltener das, was es versprochen hat. Das ist, wenn wir Götzen nachlaufen in unserem Leben. Und wir sehen im Buch Richter, Gott hat sein Volk viel zu lieb, als dass er uns einfach in die falsche Richtung laufen lässt. Uns unser Leben zerstören lässt, dass wir uns selber kaputt machen. Und so züchtigt er sein Volk immer, wenn sie auf den falschen Weg gehen. Und er tut es durch die Feinde Israels, durch die Völker, diese heidnischen Völker, die um sie herum sind und diese anfangen zu unterdrücken. Und dann als Reaktion auf diese Unterdrückung besinnt sich das Volk wieder, ah ja, wir haben ja einen Gott, und schreien nach ihm um Hilfe aus. Und Gott in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit und in seiner Gnade rettet sein Volk. Und er tut es durch einen Richter oder eine Richterin heute. Einzige Frau in der Bibel, die Gott in so einer Position verwendet. Und wir haben gesagt, wir sehen 7 Kreisläufe in der Bibel. Also in der Bibel, im Buch Richter. Von diesem, sie fallen vom Herrn ab. Herr lässt Unterdrückung zu durch ihre Feinde. Sie schreien aus um Hilfe. Der Herr erbarmt sie, sendet einen Richter, rettet sie. Solange der Richter da ist, folgen die Israeliten Gott nach. Nachher fallen sie wieder von Gott ab. Dann fängt alles wieder von vorne an. Wir haben jetzt bis jetzt 3 Richter gesehen. Heute sind wir im Kapitel 4. Sehen wir den vierten oder die 4. Richterin in dem Fall. Und die Söhne Israels taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Nachdem Ehud, das war der Richter, der am längsten geherrscht hat von den vorhergehenden, nachdem Ehud gestorben war. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der ein Hasor-König war. Also dieses Gebiet da oben um den See Genezareth, Galiläa. Sein Heeroberster war Sisera, der wohnte in Harosheth Goyim. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und er quälte die Söhne Israel mit Gewalt 20 Jahre. 900 eiserne Wagen, das waren die Panzer von heute. Hatte eine hochgerüstete Armee, die Israeliten waren noch nicht mal im Eisenzeitalter. Und er hatte eiserne Wagen, also waffentechnisch voll überlegen, und er hat sie hier 20 Jahre lang unterdrückt. Vers 4. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau des Lapidot, war Richterin in Israel zu jener Zeit. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Und die Söhne Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Also hier eine Frau, sie war eine Prophetin. Von denen sehen wir einige in der Bibel im Alten Testament. Und wir sehen auch, dass sie Richterin war, dass sie hier Leiterschaft ausgeübt hat in Israel. Das war eher ungewöhnlich. Wir sehen, der Normalfall war eigentlich, dass Männer geleitet haben. Ist auch das Bild, was Gott uns für die Gemeinde gibt, dass eigentlich Männer Verantwortung übernehmen sollen und die Gemeinde leiten sollen. Vielleicht war Deborah hier Richterin, weil der Barak, dieser andere Typ, den wir gleich sehen werden, sich gescheut hat, das anzunehmen. Wissen nicht genau. Das heißt nicht unbedingt, dass sie zuerst Richterin war und Prophetin gleichzeitig. Es könnte sein, dass sie Prophetin war und dann, nachdem der Barak hier seine Verantwortung eigentlich nicht so wahrgenommen hat, wie er sie hätte wahrnehmen können, dass sie vielleicht dann erst zur Richterin geworden ist. Wir sehen das oft in hebräischen Literatur, dieser Stil, dass erstmal eine allgemeine Aussage gemacht wird und dann werden die Details nachher eingefügt. Aber wie auch immer, eine interessante Sache ist, eine Ausnahmeerscheinung in der Bibel, dass hier eine Frau die Leiterschaft hat in Israel. Vers 6, und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesch, in Naphtali rufen. Und sie sagte zu ihm, hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und von den Söhnen Sebulon. Berg Tabor war so südwestlich, wenn ihr das anschaut auf eurer Karte, vom See Genezareth. Und diese Stämme Naphtali und Sebulon waren die Stämme, die in dem Gebiet gewohnt haben. Diese Stämme, die bedrückt waren von diesem Kananiterkönig, wie hieß der gleich nochmal, Jabin. Vers 7, ich aber ziehe Sisera, den Heerobersten Jabins, zu dir heran an den Bach Kishon, das ist im Tal unten, Tal Armageddon oder Jezreel-Ebene, dieses Quertal südlich vom See Genezareth, da wurden viele Kriege ausgefochten. Ich ziehe ihn dorthin in das Tal, sagt der Herr, mit seinen Wagen und seiner Menge, und ich gebe ihn in deine Hand. Das war nicht sehr vorteilhaft für die Israeliten, dass der Herr sie hier ins Tal hinableiten will. Weil diese Kampfwagen, die waren gebaut für das Tal, für die Ebene. Hatten hier eher noch einen Nachteil. Und interessant hier, diese Prophetin sagt zu Barak, habe ich dir nicht geboten, geh hin und zieh dort hinunter. Übernimm Leiterschaft. Barak, nimm Leute mit dir und stell dich den Feinden hier in diesem Tal. Wort der Prophetie ist auch heute so. Ich glaube, Prophetie ist vor allem dazu da, um zu bestätigen, um Gottes Wort in eine konkrete Situation reinzusprechen. Seht ihr, Gott hat zu dem Barak schon gesprochen. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dorthin ziehen? Und das Amt der Prophetin von Deborah ist zu sagen, hey komm, der Herr hat dir das gesagt, jetzt mach dich auf. Sie ermutigt ihm nochmal, sie spricht dieses Wort Gottes in diese Situation hinein. Sagt, sei treu, tu das, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Das ist eine gute Ermutigung übrigens, wenn Gott dir was aufs Herz legt, dann tu das. Das sagte Barak zu ihr, wenn du mit mir gehst, dann gehe ich, wenn du aber nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. Debbie, wenn du nicht mit mir gehst, dann gehe ich auch nicht. War ein echter Krieger, der Barak. Nee, ich weiß nicht wirklich, ob das wirklich der Grund war, dass er so ein Weichei war. Vielleicht hat er gezweifelt, ob es wirklich Gottes Wort ist. Ich meine, es ist einfach zu sagen, hey Barak, geh ins Tal, stell dich den Feinden, diese Übermacht mit den vielen Panzern. Ist das ganz was anderes, wenn du selber mitgehst. Vielleicht wollte er nur testen, ob sie wirklich vom Herrn gehört hat. Aber wie auch immer, er sagt, Debbie, wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich auch nicht. Ist der Herr Oberste hier. Vers 9, da sagte sie, ich will gerne mit dir gehen, nur dass dann die Ehre nicht dir zufällt auf dem Weg, den du gehst. Denn in die Hand einer Frau wird der Herr den Sisera verkaufen. Das war der General. Und Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedesch. Es war eine Schande damals, von einer Frau besiegt zu werden. Und er sagt hier, okay, wenn du so ein Weichei bist, wenn du dem Herrn hier nicht vertraust, dem Wort des Herrn, ich gehe gern mit dir, aber dann wirst du auch nicht die Ehre bekommen für diesen Sieg, den Gott euch schenken wird. Vers 10, und Barak rief Sebulon und Naphtali nach Kedesch zusammen, und 10.000 Mann zogen in seinem Gefolge hinauf, und auch Deborah zog mit ihm hinauf. Heber aber, der Keniter, hatte sich von den Kenitern getrennt, von den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters des Mose, und er hatte sein Zelt aufgeschlagen bis zur Terebinte in Zaananim, das bei Kedesch liegt. Kleines Detail hier, das wird später noch interessant. Nachkommen von Schwiegervater des Mose, die haben unter den Israeliten gewohnt und haben sich hier scheinbar den Feinden Israels zur Seite geschlagen. Aber dieser Heber, der Keniter, hat sich abgesondert von seinem Volk und hat hier mit Israel gelebt, auf Gottes Seite sozusagen. Wird später noch interessant sein. Vers 12, und man berichtete dem Sisera, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor hinaufgezogen sei. Da rief Sisera alle seine Wagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm war,
von Harosheth Goyim an dem Bach Kishon. Deborah aber sagte zu Barak, mach dich auf, denn dies ist der Tag, da der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr selbst vor dir herausgezogen? Und Barak stieg vom Berg Tabor hinab um 10.000 Mann ihm nach, und der Herr brachte Sisera und alle seine Wagen und das ganze Heerlager in Verwirrung durch die Schärfe des Schwertes vor Barak.
Wir werden später sehen im Kapitel 5, dass Gott das getan hat durch einen Regen, durch einen sehr starken Regen, und vielleicht ist dieser Fluss Kishon über die Ufer getreten und in dem Schlamm, da waren die eisernen Wagen nutzlos, haben nichts gebracht.
Seht hier wieder, dass der Herr den Sieg gibt. Dies ist der Tag, da der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat.
Wieder, es geht hier um geistlichen Kampf. Bildlich gesprochen, diese Feinde, von denen wir hier sehen, diese Kanaaniter, die Israel bedrängt haben, diese Feinde unseres geistlichen Lebens, das ist unsere sündige Natur. Diese Impulse in uns, die uns zur Sünde verleiten wollen. Die sagen, okay, befriedig deine Triebe irgendwie, aber auf eine Art und Weise, die gegen Gottes Wort ist. Satan, geistliche Mächte, die gegen uns stehen. Unsere sündige Natur, das Fleisch, wie die Bibel das nennt. Das sind diese Feinde, wovon hier die Rede ist. Und seht hier, der Herr hat ihn in deine Hand gegeben. Es ist ein geistlicher Kampf. Und wirklich, wenn wir die Kämpfe von Israel anschauen, es hat nicht viel mit Militärmacht zu tun gehabt, wenn sie gewonnen haben. Sie haben gewonnen, wenn sie dem Herrn vertraut haben und einfach das getan haben, was er gesagt hat. Dann hat Gott ihnen einen Sieg geschenkt. Ob die Mauern von Jericho einfach umgefallen sind und sie konnten hineingehen, ob Gott Steine vom Himmel hat fallen lassen auf die Übermacht, die sie bedrängt hat. So auch hier, die eisernen Wagen zählen in Gottes Augen überhaupt nichts. Das Volk muss nur gehorsam sein, das tun, was Gott sagt, und ihm vertrauen. Und so gibt ihnen der Herr den Sieg. Und Sisera stieg vom Wagen herab und floh zu Fuß. Der General, der Feinde. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Harosheth Goyim. So fiel das ganze Heer Siseras durch die Schärfe des Schwertes, kein einziger blieb übrig. Sisera aber floh zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers, des Keniters. Jetzt sind wir bei diesem Typen, der ein Nachkomme von Mose, seinen Schwiegereltern war,
und der sich hier angesiedelt hat im Gebiet Israels. Und es war Friede zwischen Jabin, dem König von Hasor, und dem Haus Hebers des Keniters.
Hat sich gedacht, er kann sich hier sicher fühlen, verstecken in dem Zelt.
Da ging Jael hinaus dem Sisera entgegen, und sie sagte zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir, fürchte dich nicht. So kehrte er zu ihr ein in das Zelt, und sie bedeckte ihn mit einer Decke.
Eher seltsam, dass ein Mann ins Zelt mit der Frau ging damals.
Wenn ihr Mann nicht da war, war gegen die Sitten.
Andererseits waren die Leute sehr gastfreundlich, wie auch heute noch, im Nahen Osten. Auf jeden Fall war es ein ziemlich perfektes Versteck. In den Augen des Sisera, da hätte ihn keiner gesucht, im Zelt bei einer Frau allein.
Und sie hat ihm hier zugedeckt mit einer Decke. Und er sagte zu ihr, gib mir ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig. Da öffnete sie den Milchschlauch, gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu.
Das war jetzt nicht so Müllermilchmäßig irgendwie aus dem Kühlregal, sondern könnt ihr euch vorstellen, damals war es sehr heiß in diesem Zelt. Die Milch, das war eher so Joghurt. So Joghurt oder Topfen oder Quarkmäßig, ist irgend so ein Zwischending in diesem Schlauch. Und so statt dem Typen hier Wasser zu trinken zu geben, gibt sie ihm so einen Joghurt-Trinkmix. Und ich weiß nicht, ob ihr schon jemals sowas getrunken habt, wenn es heiß ist. So ein lauwarme Milchmix-Zeug. Und sie deckt ihn wieder zu, schön warm mit der Decke. Ist oft ein gutes Schlafmittel, wenn man nicht pennen kann am Abend. Irgendwo ein Glas Milch, dann bist du weg, dann würdest du ein.
Und so auch hier. Deckte ihn wieder zu, und er sagte zu ihr, stell dich hin an den Eingang des Zeltes. Und es sei so, wenn jemand kommt und dich fragt und sagt, ist jemand hier? Dann sage niemand.
Also hier haben wir diesen Sisera, diesen General, der dieses Gebiet beherrscht hat, wo die leben. Zumindest wo diese Keniter herkommen auch. Er hat sich ja abgesondert, der Heber und seine Frau. Er tut so, als wäre er der Boss. Eigentlich ist er schon besiegt, ne? Eigentlich ist er auf der Flucht. Aber er kommandiert hier noch immer diese Frau herum, in ihrem eigenen Zelt. Tut so, als wäre er der Chef. Perfektes Bild für unser Fleisch, für die Sünde. Unsere sündige Natur kommandiert uns herum. Sagt, ja, du musst es aber tun. Guck mal, dieser sündige Impuls. Guck mal das Mädel da drüben an. Huhuhu, die ist leicht bekleidet. Stell dir mal vor. Ah, du kannst nicht anders. Oder die Webseite hier im Internet. Oder dieser Drang zu tratschen über irgendjemanden. Ah, du kannst es nicht zurückhalten. Du musst es weiter erzählen. Kommandiert hier rum, als wäre noch der Boss, obwohl er besiegt ist. Genauso wie unsere sündige Natur. Römerbrief im Kapitel 6. Da wird uns gesagt, als Jesus gekreuzigt wurde vor 2000 Jahren, weil wir in Verbindung mit ihm sind, weil wir in Jesus sind, auf eine Art und Weise, die wir nicht voll verstehen können, aber wir sind verbunden mit ihm, die wir seine Kinder sind, die wir ihm glauben. Da heißt es im Römer 6, wir sind mit Christus gekreuzigt. Unser alter Mensch, der Mensch, der wir waren, bevor wir zu Jesus gekommen sind, der ist mit Christus gekreuzigt worden. Der lebt nicht mehr. Der ist tot. Und das heißt, wir sind auferstanden zu neuem Leben in Jesus. Zu einem neuen Leben. Und dieser alte Mensch oder der Nachlass des alten Menschen, unsere sündige Natur ist sozusagen der Nachlass von dem alten Menschen, der schon tot ist. Das haben wir geerbt von ihm. Diese alten Gewohnheiten, diese Denkmuster, diese gottlosen Dinge einfach in uns, diese sündige Natur, das haben wir geerbt. Aber die Sünde muss nicht mehr über uns herrschen. Weil dieser alte Mann, dieser alte Mensch ist gekreuzigt mit Christus. Der ist tot. Sodass die Sünde nimmer über uns herrsche. Lesen wir vielleicht mal gerade Römer 6, hier ein paar Verse. Heißt im Vers 2, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln, in ein neues Leben. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichzeit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir diese kennen. Dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde, damit wird dieses Fleisch, ja, diese sündige Natur gemeint, damit die Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir haben neues Leben, wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Das müssen wir wissen. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht von Neuem geboren sind, die den Geist Gottes nicht in sich haben, die können nicht anders leben. Die sind triebgesteuert, hormongesteuert, habsuchtgesteuert, was immer es ist. Die können nicht Nein sagen. Wonach immer du dich fühlst, das musst du tun. Du bist ein Sklave der Sünde. Aber wir nicht mehr. Dieser alte Mensch, der wir waren, der ist, lebt nicht mehr, der ist tot. Wir müssen nicht mehr so leben, wir können anders leben. Wir sind auferweckt zu einem neuen Leben, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind freigesprochen von der Sünde. Es gibt diese Geschichte vom Kirchenvater Augustinus. Da war so ein Frauenheld, bevor er sich bekehrt hat und hatte so Konkubinen, wie es üblich war in der römischen Gesellschaft damals. Und nachdem er zum Glauben gekommen ist, ist irgend so ein leichtes Mädchen auf der Straße gestanden, ist ihm begegnet, hat gesagt, hallo Augustinus, ich bin's. Und Augustinus hat gesagt, ich bin's nicht, und er ist weggelaufen. Er war nicht mehr der Alte. Und so dieser alte Mensch ist abgetan, damit die Sünde nicht mehr über uns herrscht. Das müssen wir wissen. Und dann im Vers 11 heißt es, so haltet auch ihr euch der Sünde für tot, Gott aber leben für Christus Jesus. Da kommt jetzt eine Entscheidung. Wir wissen diese Wahrheit, dass die Sünde nicht mehr über uns herrschen muss, dass wir ein neues Leben leben können, dass wir ein neues Leben haben von Jesus, sein Leben, sein Auferstehungsleben, dass er in uns lebt durch den Heiligen Geist. Und jetzt müssen wir was tun. Wir müssen sagen, ja, ich halte das für wahr. Ich nehme das an
für mein Leben, dass das stimmt und ich werde danach handeln. Da geht's dann im Vers 12. So herrsche nun nicht die Sünde in euren sterblichen Leib, dass es seinen Lüsten gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ich weiß, das ist die Wahrheit. Ich sage, okay, das soll für mich gelten und ich handle danach. Ich kann auch immer sündigen, wenn ich will. Der Unterschied ist, ich muss nicht mehr. Ich muss nicht mehr. Ich habe eine echte Wahlmöglichkeit. Ich muss nicht mehr so leben. Die Sache mit unserer sündigen Natur ist, dass sie uns genauso anschreit wie dieser Sisera, die Jael, diese Frau, und versucht uns auch immer rumzukommandieren. Das war unser alter Hauptmann, unseres alten Lebens sozusagen. Stell dir vor, du warst in der Armee. Unser alter Mensch, das war der alte Hauptmann. Mit seiner sündigen Natur. Und was immer der uns befohlen hat, mussten wir tun. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Aber in Jesus haben wir Armeen gewechselt. Wir sind von der einen Armee in die andere gewechselt. Und der Hauptmann hat uns nichts mehr zu sagen. Er hat uns nichts mehr zu sagen. Wir haben einen neuen Hauptmann, Jesus. Ihm sollen wir folgen, ihm gehören wir. Aber dieser alte Hauptmann versucht noch immer uns rumzukommandieren, obwohl du die Uniform gewechselt hast. Und so schreit uns unser Fleisch noch immer an, wie früher. Und sagt, hey, du musst sündigen, du musst da nachgeben, du musst auf den Internet-Link klicken, du musst es weiter erzählen, du musst lügen, du musst Steuern hinterziehen, weil hier ein bisschen Kompromisse muss man eingehen, sonst macht ja jeder. Sex vor der Ehe ist normal, das musst du, ich meine. Und er schreit uns an. Und wenn wir jetzt diese Wahrheit nicht wissen, könnten wir glauben, ja, wir sind noch immer unter seiner Herrschaft. Und vielleicht anfangen in unserem christlichen Leben, weil wir so gewohnt sind, nachzugeben und dem nachzufolgen und gehorsam zu sein, was dieser alte Hauptmann uns sagt, folgen wir noch immer. Bis wir mehr und mehr Gottes Wort lernen und lernen, ich muss nicht mehr. Ich habe andere Autorität, ich stehe unter Jesu Autorität, ich habe einen neuen Hauptmann. Und so, wenn mich der anschreit und sagt, stillgestanden, sage ich, du musst sündigen. Nein, ich muss nicht mehr sündigen. Sondern Jesus, ich stelle meine Glieder, was immer es gerade ist, meinen Mund. Du musst tratschen. Nein, ich muss nicht tratschen. Jesus, ich stelle meinen Mund dir zur Verfügung als Werkzeug der Gerechtigkeit. Nicht mehr länger als Werkzeug der Ungerechtigkeit. Und ich treffe diese Entscheidung. Und ich wende mich ab von diesem schreienden alten Fleischzeug, dieser sündigen Natur. Seht hier, was die Jael mit dem Sisera tut. Mit diesem alten General, der eigentlich schon besiegt ist und entmachtet ist und ihr nichts mehr zu sagen hat. Vers 21. Jael aber, die Frau Hebers, ergriff den Zeltpflock. Das war übrigens die Arbeit der Frauen damals. Männer haben vor allem Tee getrunken und sind rumgehangen, die Frauen haben die ganze Arbeit gemacht, Zelte aufgebaut, abgebaut. Gute alte Zeiten, ey. Nee. Das war nur ein Spaß. Jael aber, die Frau des Hebers, ergriff den Zeltpflock und nahm den Hammer in ihre Hand und sie ging leise zu ihm herein und schlug den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er war nämlich in den tiefen Schlaf gefallen, da wurde er ohnmächtig und starb. Das müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Hier. Der Penn, sie nagelt ihn durch den Kopf in die Erde rein. Gegen alle Traditionen übrigens. Gastfreundschaft war heilig damals. Aber Jael sagt, diese alten Traditionen interessieren mich nicht. Geistlich gesprochen jetzt. Ich meine, wenn wir uns das rein äußerlich anschauen, war das keine sehr noble Tat, die die Jael hier getan hat. Aber jetzt geistlich gesprochen, dieses Bild. Sie durchbohrt ihr Fleisch. Das ist nicht, was Jesus uns sagt, dass wir unser Fleisch kreuzigen sollen, in den Tod schicken sollen. Das ist, was sie macht hier. Und sie handelt gegen alle Traditionen. Diese alten Gewohnheiten in unserem Leben, was wir gewohnt sind.
diese Tradition in unserer Kultur, hey, jeder schläft mit seiner Freundin. Alle tun es, ist doch normal, ist doch okay. Nee, pff, Nagel durch. Such mein Fleisch. Sie handelt gegen die Traditionen. Und da wurde er ohnmächtig und er starb. Kreuzigt das Fleisch, sagt uns der Paulus im Alten Testament. Und noch was ist interessant, sie hat ihn mit Milch gefüttert. Wofür ist Milch ein Bild im Neuen Testament? Milch, Wort Gottes. Wort Gottes. Fütter dich mit dem Wort Gottes. Mit der reinen Milch des Wortes, heißt es, glaube ich, irgendwo. Und kreuzige den alten Menschen. Und du wirst Sieg erleben. Vers 22, und siehe, als Barak Sisera nachjagte, da ging Jael hinaus ihm entgegen und sagte zu ihm, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und er ging zu ihr hinein und siehe, Sisera lag tot da, dem Pflock in seiner Schläfe. Stechende Kopfschmerzen gehabt, nehme ich mal an. So demütigte Gott an jenem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Söhnen Israel. Und die Hand der Söhne Israel legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, vernichtet hatten. Deborah und Barak, der Sohn Abinoam, sangen an jenem Tag folgendes Lied. Es wird die ganze Geschichte nochmal in einer anderen Poesieform wiederholt, eben in poetischer Art und Weise in einem Lied. Weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, dank dem Herrn. Hey, das ist immer gut, wenn es Leiterschaft gibt und wenn es diejenigen gibt, die den Leitern auch nachfolgen. Dann funktionieren wir gut und richtig als Leib Christi. Dank dem Herrn. Hört ihr Könige, horcht auf, ihr Fürsten. Ich will dem Herrn, ich will ihm singen, will spielen dem Herrn, den Gott Israels. Herr, als du auszogst von Seir, als du einherschrittest vom Gebiet Edoms, da bebte die Erde, auch die Himmel trieften, ja, die Wolken trieften von Wasser. Die Berge erbebten vor dem Herrn, dem vom Sinai, vor dem Herrn, dem Gott Israels. Also seht ihr, hier sehen wir, dass es geregnet hat. Die Himmel trieften, die Wolken trieften von Wasser. Das ist, wie Gott diese eisernen Kampfwagen aufgehalten hat. Interessant, der Gott der Kananiter, der Gott Baal, der war derjenige, der für den Regen zuständig war. Frag mich, was der Sisera sich gedacht hat, als es hier zu regnen anfängt. Er hat sich gedacht, selbst unser Gott ist gegen uns. Gott, der es natürlich nicht gibt, sondern der wahre Gott, mit dem Gott Israels hat er sich angelegt. Und das ist nie eine gute Sache. Worauf es ankommt, wie Josua gesagt hat, ne, wo er den Engel des Herrn trifft, bist du für uns oder gegen uns? Der Engel sagt, nein, falsche Frage. Die Frage ist, bist du auf meiner Seite, Josua? Wir wollen auf Gottes Seite sein und nicht gegen ihn handeln. In den Tagen Schamgas, Vers 6, des Sohnes Anats, in den Tagen Jaels ruhten die Pfade und die auf festen Straßen zogen, mussten gewundene Pfade gehen. Das war die Situation, bevor Gott sein Volk gerettet hat. Die Leute haben sich gefürchtet, auf die Straßen rauszugehen, haben Umwege gemacht durch die engen Gassen, nicht die Hauptstraße genommen. Es ruhten die Landbewohner, sie ruhten in Israel, haben sich nicht getraut, hatten Angst, bis ich, Deborah, aufstand, eine Mutter in Israel. Ich mag das. Es hat jemanden gebraucht in der Situation, der aufgestanden ist für den Herrn. Ich mag das. Wenn ihr euch umschaut in unserer Welt, habt ihr den Eindruck, dass es mehr Menschen braucht, die aufstehen für den Herrn? Die sagen, ich mache einen Stand für den Herrn. In meiner Schule, auf meinem Arbeitsplatz, mit meinen Freunden. Ich folge Jesus nach. Wie Josua gesagt hat, Leute, egal was ihr tut, ihr könnt folgen, wenn ihr wollt, ihr könnt anbeten, wenn ihr wollt, aber ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Brauchen mehr solche Menschen. Leiter. Jeder Mensch ist entweder ein Leiter oder ein Geleiteter. Entweder oder. Bist du einer, der andere positiv beeinflusst, der Licht und Salz ist, sie auf Jesus hinweist, oder bist du einer, der den anderen nachläuft und der Welt nachrennt? Wie lebst du? Ich möchte ein Leiter sein. Ich mag das. Ich möchte jemand sein, der aufsteht für den Herrn. Die Sache hat sich geändert. Die Dinge haben sich geändert, als Deborah aufstand. Eine Mutter in Israel. Auch das mag ich. War wahrscheinlich so eine geistliche Mutter in Israel. Das ist was, was Gott den Frauen sagt, den reiferen Frauen, den älteren Frauen, im Glauben auch. Titus Brief lesen wir das, dass sie die jüngeren Frauen unterweisen sollen und zu Jüngern machen sollen. Dass sie ihren Ehemännern untertan sind und dass sie den Herrn lieben und dass sie sogar in praktischen Dingen, Hausarbeit und so weiter, die älteren Mütter im Herrn sollen die jüngeren Frauen unterweisen und zu Jüngern machen. Ich freue mich, dass es immer mehr passiert. Ich denke gerade an die Marianne, es war eine, die da immer mehr reinwächst, denke ich, in unserer Gemeinde. Aber viel zu wenige tun das, viel zu wenige haben Vision. Viel zu wenige von den Jungen schauen auf die Älteren. Das ist was, lasst uns lernen voneinander. Das ist ein gutes biblisches Bild hier, dass die Mütter im Glauben die jüngeren Frauen beraten, sie lehren, ihnen zur Seite stehen. Das ist eine wunderbare Sache. Ich halte gar nicht so viel, die Gemeinde so aufzuteilen. Das ist so modern heute. Irgendwie, da haben wir den Seniorengottesdienst und da ist der unter 14 Gottesdienst und der 14 bis 16 Gottesdienst und wir kommen nie alle zusammen. Ich denke, es ist gar nicht unbedingt Gottes Bild. Ich denke, sein Bild ist, dass wir als Leib zusammenkommen. Als Leib. Und die Älteren dienen den Jüngeren und die Jüngeren, die Energie, die sie nutzen für den Herrn, dienen den Älteren in dem Sinn, dass wir als Gemeindeleib zusammenwirken. Und klar, es ist eine gute Sache, wenn wir auch Jugendgruppen haben und solche Dinge, das ist schon klar. Aber nicht nur in die Jugendgruppe kommen. Oder nicht nur im, das gibt es bei uns eh nicht, im Über-50-Gottesdienst oder nur im Single-Gottesdienst. Es ist eine gute Sache, es ist eine schöne Sache, wenn wir als Leib zusammenkommen. Und das soll ja passieren Sonntagmorgen, dass wir als Leib zusammenkommen. Nicht, dass wir uns zerteilen. Es ist halt so modern, sich zu zerteilen. Da gibt es die messianischen Juden und da gibt es den afrikanischen Gottesdienst und den koreanischen Gottesdienst und Leib Christi teilt sich. Ich denke, es ist eine wunderschöne Sache, wenn der Leib zusammenkommt und da sitzen Weiße und Schwarze und Gelbe und Grüne und Blaue und Junge und Alte und Intelligente und weniger Intelligente und Geschäftsleute und Penner und Hippies und Rocker und alles in einem Leib. Und Jesus macht uns eins. Ich denke, das ist das Zeugnis. Und das ist eine wunderschöne Sache, so einander zu dienen. Deborah, eine Mutter in Israel, ich mag das. Wir brauchen das, geistliche Väter, geistliche Mütter. Jugend muss aufschauen zu den geistlichen Vätern, zu den geistlichen Müttern. Die Mütter und Väter im Glauben müssen eine Vision kriegen für die Jugend. Wir müssen einander dienen, wir brauchen einander. Ich finde es aber auch interessant, dass Deborah sich als Mutter sah. Eine Mutter in Israel. Deborah, die Prophetin, die Richterin. Wenn du Deborah gefragt hast, Deborah, wer bist du, was bist du? Was ist deine Identität? Hätte sie gesagt, ich bin eine Mutter. Ich bin eine Mutter. Ihr Frauen, das ist der wichtigste Dienst, den ihr je in eurem Leben ausfüllen könnt. Unsere Welt ist so verdreht. Frauen versuchen, die besseren Männer zu sein und Männer werden Weicheier, weil sie versuchen, die weibliche Seite an sich zu entdecken. Aber Leute, Frauen, es gibt eine Sache, die kein Mann kann. Ihr Frauen könnt alles, was die Männer können. Aber es gibt eines, was wir Männer nie werden sein können. Und das sind, wir werden nie Mütter sein können. Wir werden nie Kinder kriegen können. Und das ist euer Privileg. Und es ist eine wunderbare Aufgabe, Kinder im Herrn aufzuziehen. Kinder zu bejüngern, deine eigenen Kinder, die noch nicht vorbelastet sind von der Welt,
Ich krieg die Leute, die schon ein Vorleben haben, die sich irgendwann bekehren, in die Gemeinde kommen.
Aber was für ein Segen ist es, wenn du deine eigenen Kinder von klein auf zu Jüngern Jesu machen kannst. Das ist eine wunderbare Aufgabe. Und viel zu wenige Frauen haben Vision dafür. Wollen Karriere machen, wollen die besseren Männer sein, bla bla bla. Und nicht, dass Gott nicht Frauen in solche Dinge rufen kann. Ich meine, nicht alle Frauen sind verheiratet, manche Frauen sind zur Ehelosigkeit berufen. Es gibt ein Leben vor den Kindern und nach den Kindern. Und ich verstehe, manche Frauen können es sich nicht leisten, gerade alleinerziehende Mütter daheim zu bleiben. Aber ich möchte euch ermutigen, wer es sich leisten kann, kriegt eine Vision dafür. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist der erste Dienst, der größte Dienst, den eine Mutter tun kann, ist an ihren eigenen Kindern. Mir bricht es oft das Herz, wenn ich Kids sehe, die mit 2, 3 Jahren schon irgendwo in der Kinderkrippe sind, im Kindergarten. Und zwar nicht, weil die Eltern sich's nicht leisten können, sondern weil beide Karriere machen müssen. Freunde von mir, beide Ärzte. Und sie will unbedingt auch sich selbst verwirklichen. Und die Kinder sind bei der Tagesmutter. Das kapiere ich nicht. Das kapiere ich nicht. Wir brauchen Vision dafür. Deborah war eine erfolgreiche Frau in der Welt. Sie war eine Richterin, sie war Prophetin, sie war geistig begabt. Aber wenn sie gefragt hat, Debbie, was ist dein Ruf, was ist deine größte Sache? Ich sagte, hey, ich bin eine Mutter in Israel. Das ist meine höchste Berufung. Vers 8, man erwählte neue Götter. Das war das Problem. Götzendienst, da war Kampf an den Toren, wurden wohl Schild und Lanze gesehen unter 40.000 in Israel. Israel war so unterdrückt, wir haben das schon vorher gesehen, dass sie gar keine Waffen hatten. Die Feinde hatten ihnen keine Waffen übrig gelassen. Mein Herz gehört den Gebietern Israels, denen, die sich freiwillig stellten im Volk, dank dem Herrn. Debbie war eine demütige Frau hier. Die war den Leitern untergeordnet. War keine Frau, die auf irgendeinen Selbstverwirklichungs- oder auf einen Powertrip war. Hier keine Feministin. Herz gehört den Gebietern Israels, den Leitern Israels, denen, die sich freiwillig stellten im Volk, denen, die verfügbar waren für den Herrn, dank dem Herrn. Denn ihr reitet auf weißen Eselinnen, das war typisch für Leiter, die ihr sitzt auf Teppichen und ihr geht auf dem Weg, singt. Lauter als die Wasserverteiler zwischen den Tränkrinnen sollen sie dort besingen die Heilstaten des Herrn, die Heilstaten an seinen Landbewohnern in Israel. Da zog das Volk des Herrn hinab zu den Toren. Wach auf, Deborah, wach auf! Wach auf, sing ein Lied! Mache dich auf, Barak, und führe gefangen deine Gefangenen, Sohn Abinoams. Sie ermutigt hier, den Barak-Leidenschaft zu übernehmen. War eine demütige Frau, die Debbie, hat es nicht an sich gerissen. Da zog, was entronnen war, herab zu den Edlen des Volkes. Übrigens hier, ein Problem im Leib Christi. Zu wenig Männer, die Leiterschaft ausüben, zu wenig Frauen, die sich leiten lassen wollen. Nehmt euch ein Beispiel an Deborah hier. Und oft ist es ein Problem, dass Männer nicht die Leiterschaft übernehmen in der Familie, die Geistliche. Dass Männer nicht sagen, komm, lass uns beten, Familie versammeln und den Herrn. Nicht das Vorbild sind. Und manchmal sind Frauen frustriert und sie müssen dann die Leitung übernehmen, weil es die Männer nicht tun. Aber ich finde, hier ist ein gutes Vorbild. Die Deborah ermutigt trotzdem den Barak und sagt, hey, komm. Ermutigt eure Männer, geistliche Leidenschaft auszuüben. Die, die den Segen haben, dass sie einen Christen als Mann haben, natürlich. Sonst bleibt euch nichts anderes übrig, als selber die Kids im Glauben und in geistigen Dingen zu leiten, weil euer Mann kein geistliches Verständnis hat. Deborah ermutigt hier Barak. Vers 13, da zog, was entronnen war, herab zu den Edlen des Volkes. Herr, ziehe herab zu mir mit den Helden von Ephraim, dessen Wurzeln sind wie die von Amalek, zogen sie herab. Hinter dir her, Ephraim, zog auch Benjamin unter deinen Kriegsscharen. Von Machir zogen herab die Gebieter und von Sebulon, alle, die den Führerstab halten. Es waren die Stämme, die aktiv waren in diesem Kampf, die verfügbar waren für den Herrn. Und die Obersten in Issachar waren mit Deborah. Und wie Issachar, so Barak in seinem Gefolge mitgerissen ins Tal. An den Bächen Rubens
waren großartige Beratungen des Herzens. Warum bliebst du zwischen den Hürden, das Flötenspiel bei den Herden zu hören? An den Bächen Rubens waren großartige Beratungen des Herzens. Das sehen wir die untätigen Stämme. Ruben haben lang herumberaten. Nicht den Mut gehabt, einen Schritt im Glauben zu machen, sondern zu lang abgewogen und so, Herr, soll ich gehen? Soll ich es wirklich tun? Soll ich tun? Soll ich tun? Manchmal können wir so reinkommen in dieses Ding, wo wir Angst haben. Der Herr spricht zu uns und wir haben Angst, mal einen Schritt im Glauben zu machen. Und hier haben wir Ruben, die sind untätig, weil sie sich zu lange beraten und rumüberlegen. Und Vers 17, Gilead blieb untätig jenseits des Jordan. Die waren jenseits des Jordan, das waren diejenigen, die gesagt haben, es geht mich nichts an. Die den Christen, die gesagt haben, hey, dein geistlicher Kampf geht mich nichts an. Lass mich in Ruhe. Bin ich meines Bruders Hüter? Ja, sagt uns die Bibel, das sind wir. Wir sind verantwortlich füreinander, wir sind Familie. Tragt einander die Lasten. Und dann, warum diente er auf fremden Schiffen? Der war gerade auf einer Kreuzfahrt irgendwo mit Fremden unterwegs, wollte Karriere, Geld machen. Asser saß an der Küste am Meer, am Strand rumgehangen. In seine Buchten blieb er untätig. Das waren diese Urlaubschristen, die gesagt haben, ja, Jesus, rette du mich, aber ich will dich nicht wirklich als Herr haben in meinem Leben. Ich will lieber rumhängen, am Strand liegen, Kreuzfahrt machen. Will nicht wirklich involviert sein im geistlichen Kampf, das ist mir zu stressig. Aber Sebulon, Vers 18, ist ein Volk, das seine Seele dem Tod preisgab. Die haben ihr Leben riskiert, auch Naphtali auf den Höhen des Gefildes. Könige kamen, sie kämpften, ja, da kämpften die Könige Kanaans in Tenach an den Wassern Megiddos. Beute an Silber holten sie nicht. Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen aus kämpften sie mit Sisera. Sehen hier diesen geistlichen Kampf. Sterne sind wahrscheinlich hier bildlich für geistliche Mächte. Und der Bach Kishon riss sie hinweg. Der Bach der Urzeit, der Bach Kishon, tritt an meine Seele mit Kraft. Bach ist über die Fluten getreten. Ja, da stampfen die Hufe der Pferde vom Rennen ihrer Hengste. Verfluchet Meros, sprach der Engel des Herrn, verfluchet, ja, verfluchet seine Bewohner. Denn sie sind dem Herrn nicht zur Hilfe gekommen, dem Herrn zur Hilfe unter den Helden. Wieder so eine Stadt, die untätig geblieben war. Träge, faule Christen, die gesagt haben, ah, aktiv sein im Reich Gottes, aktiv sein in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, will ich nichts davon wissen. Ich lebe lieber ein bequemes, weltliches Leben. Gesegnet vor allen Frauen sei Jael. Die Frau Hebers des Keniters, von allen Frauen im Zelt sei sie gesegnet. Wasser verlangte er, Milch gab sie. In einer kostbaren Schale reichte sie Rahm. Ihre Hand streckte sich aus nach dem Pflock und ihre Rechte nach dem Arbeitshammer. Und sie schlug Sisera mit dem Hammer, zerschmetterte sein Haupt, sie zerschlug und durchbohrte seine Schläfe. Zwischen ihren Füßen krümmte er sich, fiel, lag da, zwischen ihren Füßen krümmte er sich, fiel da, wo er sie krümmte, fiel er vernichtet. Wie der Herr prophezeit hat durch eine Frau. Jetzt wechselt das Bild zu Siseras Mutter. Eine Frau, die wartet auf ihren Sohn, der aus dem Krieg heimkehrt. Durchs Fenster schaute und jammerte Siseras Mutter, durchs Gitter. Warum zögert sein Wagen zu kommen? Warum säumen die Tritte seiner Gespanne? Die Klugen und ihren Edelfrauen erwiderten ihr, auch selbst beantwortet sie ihre Reden. Finden sie nicht, teilen sie nicht Beute? Ein Mädchen, zwei Mädchen auf den Kopf eines Mannes? Die haben sich verspätet, weil sie die Beute aufteilen. Diese Mädels, die sie geraubt haben und den Rest der Beute. Beute an bunten Gewändern für Sisera, Beute an bunten Gewändern, ein farbiges Tuch, bunt, zweifarbige Tücher als Beute für meinen Hals. Die Mama sagt, oh, der bringt mir immer so schöne Sachen mit, wenn er vom Krieg zurückkommt. Vers 31, so sollen umkommen alle deine Feinde, Herr, aber die ihn lieben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Liebst du den Herrn? Das sind die, die wie die Sonne aufgehen in ihrer Kraft, weil der Herr stark in ihnen ist. Liebe den Herrn von ganzem Herzen. Wie wir da gesungen haben, vertraue auf den Herrn,
von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, dann leitet er all deine Wege. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Abend. Wir danken dir für diese Vorbilder im Glauben. Und Vater, ich bitte dich, dass wir solche Männer und Frauen sind wie Deborah und wie Barak, der gewagt hat, in den Kampf zu ziehen und aktiv zu sein. Jesus, dass wir nicht geistlich faul werden und nur anfangen, uns um uns selbst zu kreisen und selbstsüchtig werden und Selbstmitleid verfallen und nach innen gewendet sind und untauglich werden und bequem werden und faul am Strand liegen, geistlich gesprochen. Jesus, wir sehen so viele Menschen, die dich nicht kennen. Wir sehen so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir sehen Menschen, die dich brauchen. Und Herr, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, wie diese Stämme, die aktiv waren und die gewillt waren, ihr Leben einzusetzen für dich, Gott, und für dein Reich. Und Herr, lass uns sein wie Deborah, dass wir diesem Vorbild folgen, dass wir unser Fleisch durchbohren mit dem Nagel, dass wir es kreuzigen, wie unser alter Mensch schon besiegt ist und gekreuzigt ist mit dir, Jesus. Und dass wir uns täglich nähern mit der Milch des Wortes, unseren alten Menschen mit Milch füttern, sodass er einschläft und dass er stirbt, Herr, dieses Fleisch, diese sündige Natur. Und dass wir unseren Geist nähern, dass wir stark sind für dich, Herr. Stärke uns diese Woche, sei mit uns, jeder, wo wir hingehen, dass wir Licht und Salz sein können, dort, wo du uns hingestellt hast. Darum bitte ich, Herr, in Jesu Namen. Amen.